um dich her. Glorie, Glorie. Thema heute ist, erkenne deinen wahren Feind. Wer ist dein Widersacher? Gewiss, der Teufel, als grob und ganzes. Aber ich will heute auf einige Details eingehen. Wer ist der wirkliche Feind? Wer widersteht mir? Wer steht mir im Weg? Wer blockiert mich? Wer macht mir Schwierigkeiten? Wer bereitet mir Probleme? Darüber wollen wir nachdenken und der Sache nachgehen heute. Wer ist mein wahrer Feind? Nicht die Leute. Also ich möchte schon vorne wegschicken, der Feind sitzt ganz woanders. Ein alter Indianer redet mit seiner Enkelin und unterhält sich und erzählt von Wölfen, weißen, schwarzen Wolf. Und dann fragt das kleine Mädchen und sagt, und Opa, welcher Wolf, wenn die zwei miteinander kämpfen, wird siegen? Dann sagt sie, der Wolf, den du fütterst. Der Weiße oder der Schwarze? Den, der du fütterst. So, erkenne deinen wahren Feind. Aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein für morgen. Morgen um 10 Uhr werden wir Abendmahl miteinander haben. Und wir werden auch ein gutes Thema haben, ein seelsorgerliches Thema. Weißt du, du hast vielleicht versagt, hast Fehler gemacht, bist ausgerutscht, bist irgendwie irgendetwas reingefallen in ein Loch. Gott hat auch eine Botschaft für Versager. Gott will Versager helfen. Gott kann auch Versager gebrauchen. Und fast ausschließlich in der Bibel, all die Menschen, die irgendwie was zu Gott, für Gott was getan haben, was geworden sind im Reich Gottes, waren alles durchweg Versager, die irgendwo versagt haben. Aber Gott macht aus Versager Sieger. Halleluja. Und das wird die Botschaft sein. Morgen früh ganz herzlich eingeladen. Dann am Mittwoch werde ich ein gutes Thema haben. Ich habe ja lauter gute Themen, wenn du das liest und so weiter hier, das Programm für März. Du arbeitest nicht umsonst. Du lebst nicht umsonst. Du isst nicht umsonst. Du hörst nicht umsonst den Predigen zu. Irgendwo, irgendwas bleibt hängen. Und irgendwo bleibt was zurück. Und dann am Freitag, kommenden Freitag, der Sinn des Lebens, dann werden wir weitere Predigten hören, weitere Themen hören. Ist das Leben planbar? Und gewiss ist es planbar. Dann am Sonntag, also nicht diesen Sonntag, sondern kommenden Sonntag, werden wir weiter Fortsetzung machen von dem Thema, was ich hier am Sonntag habe, Gottes Plan für Versager, wie Gott Versager gebraucht. Also Gott gebraucht Versager Nummer 1, aber wie er das macht, wie er das zustande bringt, dass er die Versager auf einen festen Grund bringt, dass er wieder sie zurückbringt zum Leben oder ins Dasein, in ihre Berufung und wie er sie mächtig gebraucht. Darüber werden wir in den nächsten 14 Tagen hören. Ganz herzlich eingeladen. Hör die Predigten auch im Internet, die Predigten, die wir hier schon gehalten haben. Wir haben jetzt Freitag ein gutes Thema gehabt, über das Fundament des Glaubens. Wir brauchen Fundamente. Wir hängen nicht in der Luft. Auch wenn Gott die Erde im luftleeren Raum, im Universum irgendwo aufgehängt hat. Aber wir hängen nicht in der Luft. Wir haben einen festen Grund. Und dieser feste Grund ist Jesus Christus. Hör diese Botschaft an und wie dieser feste Grund aussieht, darüber wirst du dort mehr erfahren. Also die Predigt vom 2. März. Eigentlich auf meiner Homepage-Seite, ich habe fast 1000 Predigten, was wir erhalten haben, trotz den Hacker, die uns mal gehackt haben und viel zerstört haben. Aber dann haben wir einen lieben Bruder in der Schweiz gehabt, der hat fast alle Predigten runtergeladen und der konnte wieder uns diese Predigten zurückschicken, dass wir wieder aufladen konnten. So, wir haben jetzt über 1000 Predigten auf unserer Homepage-Seite zu allen Themen passend. Egal was dein Problem ist, such dir irgendein Thema aus und du wirst merken, es ist in sich selbst abgeschlossen. Ich versuche mit Gottes Hilfe immer wieder die Predigten so zu halten, in sich selbst abzuschließen, dass alles gesagt wird, was gesagt werden muss und was nicht gesagt werden kann. Und ja, was ich nicht sage, das macht der Heilige Geist dann. Er ergänzt es. Der Heilige Geist ist die Ergänzung. Erkenne deinen wahren Feind. Der Mensch ist Satans Zielscheibe. Das fängt schon bei Kindern an. Der Teufel will gar nicht, dass der Mensch geboren wird. Und wenn er geboren wird, dann versucht er schon, sich an den Kindern zu vergreifen, an den Jugendlichen, an den Familien, an den Alten und so weiter, an den Kleinen, an den Schwachen, an den Kranken, an den Armen. Der Teufel hat auf die Menschen abgesehen. Er will nicht, dass du existierst. Das ist Nummer 1. Satan scheut keine Mühe, die Menschen zu vergiften, zu versauen, zu verderben, so irgendwie hineinzubringen, bitter zu machen, Bitterkeit einzuimpfen, Eifersucht zu bringen, dass sie selbstsüchtig werden, materialistisch werden und so weiter, stolz und eingebildet, selbstgerecht. Der Teufel macht zieht alle Register, alles was er kann, was er hat, versuchte die Menschen fertig zu machen. Dann durch, auch wenn er durch dich selber nicht, dich nicht fertig machen kann, dann versuchte durch andere, durch Kumpels, durch deine Freunde, durch deine Brüder und Schwestern, die sagen, ja, was willst du? Sogar beim Heiland, die haben dem Heiland gesagt, der ist ja verrückt. Verstehst du? Guck mal, seine Brüder, die haben ja, und seine Geschwister, die haben so viel mit dem Heiland zu Hause erlebt in Nazareth, und dann sagen sie, der ist von Sinnen, der ist verrückt, der spinnt. Also wundere dich nicht, wenn die Leute sagen, du spinnst. Das ist normal. Also ist nichts Verkehrtes. So, was ich hier heute Abend sagen möchte, wir dürfen nicht im Unwissen sein. Satan hat ganz schlimme Pläne mit jedem Einzelnen. In der Bibel, im Korintherbrief heißt es, wir kennen seine List. Dass er ein Betrüger ist, ein Schwindler, ein Gauner. Er lügt, er stiehlt, er mordet. Das ist der Teufel. Und Jesus kam in diese Welt, um Satans Werke zu zerstören. Satan wurde von unserem Herrn Jesus Christus auf Golgatha besiegt. Das ist sein Sieg gewesen. Aber der ist noch nicht aus der Welt entfernt worden. Er ist noch da. Ja, aber er ist besiegt. Er hat nichts mehr zu melden. Der Starke ist gewonnen. Der Starke. Und jetzt ist die Frage, wer ist der Starke? Es gibt verschiedene Auslegungen über den Starken, wer der Starke ist. Zuerst einmal der Teufel. Aber mein Ego, mein Ich, mein Wille, das ist auch ein ganz harter Bock. Verstehst du? Der rebelliert, der sagt, nee, das mache ich nicht. So, unsere Berufung ist jetzt, überall wo wir hinkommen, den Sieg Jesu zu proklamieren und den Sieg Jesu auszuleben, zu verwirklichen, über die Mächte der Finsternis zu überwinden, indem wir ein Licht anzünden, nicht über das Licht schimpfen, sondern einfach eine Kerze anzünden. Und das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Und dass wir als Kinder Gottes überall zum Ausdruck bringen, Gottes Liebe. Gott liebt die Menschen. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren gehe, sondern dass wir das ewige Leben haben. Deshalb sind wir da. Nicht, dass wir die Welt verdammen. Christus hat die Welt nicht verdammt und wir sollen auch die Welt nicht verdammen, die Menschen nicht verdammen. Pass auf, wenn du dich nicht bekehrst, du kommst in die Hölle. Vergiss es. Wir sollen den Menschen den Himmel predigen und nicht die Hölle machen. Die Hölle predigen. Wir sollen den Menschen Freude bereiten und sagen, komm heim zum Jesus, der wartet auf dich, der liebt dich, du wirst empfangen, komm zurück zum Vater, den lebendigen Gott. So. Es ist so wichtig, dass wir den Feind kennen, unsere Feinde kennen, die Mächte kennen, die uns das Leben schwer machen wollen, den Feind unserer Seele, vor allem ganz besonders den Satan kennen. Aber der Satan kommt nicht zu uns als solches. Der benutzt andere Menschen, der benutzt unsere Gefühle, der benutzt unsere Gedanken, der benutzt ja unsere Vorstellung, unsere Fantasie. Viele Prediger predigen überhaupt nicht gerne vom Satan, weil sie mit dem Satan nicht viel anzufangen wissen. Aber Petrus, der wusste, was Satan ist. Denn er selber ist mal Satan gewesen, als er zum Heiland kam und sagte, Herr, das widerfahre dir nicht. Und dann sagt Jesus, Satan hinter mir. Also, er hat gar nicht böse gemeint. Und Satan kommt nicht zu uns als Bösewicht. In aller Liebe. In aller Liebe. Wir denken immer, der kommt mit Pferdefuß und Pferdeschwanz und mit Hörner. So erscheint der Teufel als Bösewicht. Nein, der kommt mit guten Absichten. Das widerfahre dir nicht, Herr Jesus. Schon dich. In 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8, da werden wir aufgerufen, seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Der Teufel brüllt, aber der frisst uns nicht. Der Teufel, der brüllt, frisst uns nicht. Weißt du, auf der einen Seite ist der Teufel, der Vaterteufel, dieser ja, König der Tiere. Das ist der brüllt und macht so einen Krach. Und die Tiere rennen in die andere Richtung. Wo, nicht in der Richtung, wo das Gebrüll herkommt, sondern in die andere Richtung. Und dort warten die Löwinnen. Die Löwinnen sind es, die beißen, die fressen. So, wenn du die Natur beobachtest und dann rennst du in die falsche Richtung, und tust genau das Gegenteil. Und pass auf, der Teufel brüllt, der Löwe brüllt und du rennst weg vom Teufel, willst mit ihm nichts zu tun haben. Wer will schon mit dem Teufel was zu tun haben? Kein Mensch. Du gehst gleich in die andere Richtung und dort warten die Löwen auf dich. Die warten, bis du kommst. Deshalb kenne dein Feind, wo er ist, wann er auftritt, wie er jemand angreift und so weiter. Wenn du einen Krieg führst, als Feldherr, General oder was auch ist, ein König, du solltest deinen Feind kennen. Du solltest auf die Kosten überschlagen. Wie kann ich die Schlacht gewinnen? Mit 10.000 Mann oder 100.000 Mann? Wie soll ich diesen Kampf aufnehmen? Du musst die Taktik des Feindes kennen, seine Stärken und seine Schwächen ganz besonders. Und was sind die Schwächen des Teufels? Und was sind die Stärken des Teufels? Was sind deine Schwächen und was sind seine Schwächen? Weißt du, deine Schwächen ist das Wort Gottes. Jesus hat den Teufel immer in Schranken gewiesen. Es steht geschrieben. Das Wort Gottes. Deine Waffe, deine harte und starke Waffe, das ist das Wort Gottes. Du musst also dieses Wort Gottes kennen. Und zwar das richtige Wort im richtigen Augenblick, in der richtigen Situation. Und sagen, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Also bitte. Also wenn du siegreich sein möchtest in deinem geistlichen Leben, kenne deine Bibel. Aus dem FF. Immer eine passende Bibelstelle. So dass der Heilige Geist das passende Wort im richtigen Augenblick gibt, dann ist der Teufel geschlagen. Und jedes Mal, wenn Jesus eine Bibelstelle erwähnte, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Er zieht ab. Und der Teufel ließ den Herrn Jesus eine ganze Weile in Ruhe, bis er wieder irgendwann an ihn sich heranwagte. So, je weniger wir den Herrn kennen, je weniger wir sein Wort kennen, desto schwieriger ist der Kampf für uns. Also kenne deinen Feind, Nummer eins, und dann bist du erfolgreich. Wenn du deinen Feind kennst, dann weißt du, wie du ihn besiegen kannst. Und zwar, wie du aus jeder Versuchung rauskommst. Also sag, mach die Steine zu Brot. Nein, 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 nein. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein, auch nicht von Kuchen, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. So. Und wir sollen mehr als Überwinder sein nach dem Wort Gottes. Und immer wieder gleich drei Bibelstellen parat haben. Weißt du, dann bist du siegreich, wenn du gleich drei Bibelstellen parat hast. Kenne deine Bibel im Kampf des Glaubens. Wenn du Probleme hast, studiere die Bibel zu deinen Problemen und dann verwende diese Bibelstellen im Kampf gegen die finsteren Mächte. Weißt du, ein kleines Licht anzünden, ein Wort Gottes. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und deine starke Waffe. Das ist das Wort Gottes. Es gibt viele Christen, die ihr ganzes Leben sich abmühen, Jesus nachzufolgen und ständig permanent versagen. Was ist der Grund? Warum? Und eines der Hauptgründe liegt darin, dass sie den Feind nicht richtig kennen. Die denken, ja, das sind gute Absichten, Humanismus, du musst den Leuten helfen, du musst den Menschen dienen, du musst lieben. Der Teufel kommt immer wieder, Liebe, 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 Liebe. Die ganze Welt ist voller Liebe, redet von Liebe, aber die wissen nicht, was Liebe ist oder Friede. Die ganze Friedensbewegung, die Grünen damals, die haben gar keine Ahnung gehabt, was wirklich Friede ist. Wir müssen den Feind kennen. Der Teufel kommt mit der Bibel in der Hand. Als ein Engel des Lichts. Er steht geschrieben. So redet er zum Sohn Gottes. Er steht geschrieben. Du musst über deinen Feind richtig Bescheid wissen. Wo kommt er her? Wo ist er das erste Mal aufgetreten oder aufgefallen in der Bibel? Und auch bei mir, bei dir, bei uns. Wir müssen also die Feinde kennen. Zuerst einmal die Feinde in unserem Körper, die Feinde in unserem Geist und die Feinde in unserer Seele. Hier möchte ich anfangen, bei mir selber. Ich bin dieser eine Wolf, der Schwarze oder der Weiße, je nachdem, der gefüttert wird jetzt gerade. Wenn du voll Bibelworte, voll des Geistes Gottes bist, voll der Herrlichkeit Gottes bist, dann bist du dieser weiße Wolf und du wirst siegen. Wenn du nachlässig bist, oberflächlich bist, gleichgültig bist, da wird der schwarze Wolf siegen, dieser böse Wolf. Nur nebenbei. Wer und was greift uns an? Also draußen, jemand kam heute zu mir in Gottesdienst, ich komme nicht zu nahe, gib dir keine Hand, ich bin ansteckend. Verstehst du? Und wenn du ein Virus hast, bist ansteckend. Verstehst du? Und Viren und Bakterien stecken uns an. Auch unsere geistliche Gesundheit wird angesteckt. Da redet dann jemand ein blödes Zeug, dumme Sachen, erzählt irgendein Märchen oder eine Legende oder irgendetwas, was nicht wahr ist. Und schon glauben wir eine falsche Lehre. Deshalb, wer steckt dich an? Deine Seele, dein Geist und dein Leib. Wir sind sehr ansteckbar. Ganz besonders. So. Kenne deinen Feind, erkenne ihn rechtzeitig. Was sind deine Feinde für deine Gesundheit, für deine Seele? Was sind deine Feinde für dein Leib, für deinen Körper? So. was für unseren physischen Körper gilt, das gilt auch für unseren Geist, für unsere Seele. Weißt du, wir sind ansteckbar. Irgendwo, du fängst was ein. Und wir fangen so schnell irgendwas ein unterwegs. Wenn du in der U-Bahn sitzt, wenn du in der Gemeinde sitzt, verstehst du, jemand guckt dich blöd an, jemand grüßt dich nicht, jemand sagt dir vielleicht ein komisches Wort. Deshalb, wir müssen ständig mit den finsteren, dunklen Mächten kämpfen und wir müssen fragen, was sind diese dunklen Flecken in unserem Leben? Was ist, was uns bedrückt, was uns bedrängt und so weiter? Und diese Geister müssen wir vertreiben. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich will damit nichts zu tun haben. Verstehst du? Wir müssen radikal sein. Weißt du, manchmal müssen wir Mut haben, jemand vom Kopf zu sagen, nein, bitte belaste mich mit dem Zeugs nicht. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich bin erlöst, ich bin Kind Gottes, ich schaue nach oben, ich liebe den Herrn und ich möchte mit diesem Gequatsche da, hast du gehört, hast du gesehen, weißt du Bescheid, verstehst du, was die treiben, verstehst du? Ja, ich weiß, was die Leute treiben, aber es geht mich das an. Wir sollen Geister vertreiben und uns nicht mit Leuten sich herumtreiben, mit allen möglichen Irrlehren und so weiter. Die meisten Raubtiere, wie Löwen, Tiger, Wölfe, sind Nachtwesen. Die gehen auf Beute nachts. Die gehen nicht am Tag auf Beute. Die gehen nachts auf Beute, sind nachts unterwegs. Und deshalb, gerade besonders diese dunklen Mächte, die meine Seele angreifen, meine Feinde, die sind nachts unterwegs. Nachts, wenn du im Bett liegst. Dumme Gedanken. Da fängt es an. Und dann wälzt du diese dumme Gedanken, bewegst hin und her. Und die Bibel sagt, diese geistigen Raubtiere, die kommen nachts, gerade wenn du gar nicht denkst, wo du deine Ruhe haben möchtest, da fangen sie an mit Träumen dich zu belästigen, mit irgendwelchen Visionen, Horrorvisionen, Vorstellungen, Fantasien. Mir ist immer so groß, diese Schöpfungsgeschichte. Stell dir mal vor, wo der Teufel das erste Mal auftritt. Im Paradies. Der Teufel erscheint als erstes in der Schlange im Paradies und sogar am Baum des Lebens. Verstehst du, und da zischt sie im Paradies. Und da heißt es, diese Schlange, dieses Wesen da, war listiger und überlegener und ausgekochter als alle anderen Tiere. Sie war so trickreich. Oh, das sieht doch gut aus. Das macht die Leute noch klug. Also, das habe ich vorhin gesagt. Der Teufel kommt nicht mit Pferdefuß und Klumpfuß oder was weiß ich, wie wir uns den Teufel so vorstellen aus dem dunklen Mittelalter. Der kommt als ein Engel des Lichts, als ein Aufklärer, als ausgefuchst, mit allen Wassern gewaschen, trickreich, klüger als alle anderen Tiere. Hast du das gesehen? Gott verbietet euch nur, ihr armen Menschen, tut mir so herzlich leid. Also du tust mir so leid, du könntest viel weiter sein, wenn du zu uns kommst. Wenn du das und jenes Buch gelesen hättest oder dieses oder jenes Video gesehen hättest oder in dem und jenem Film gewesen wärst, weißt du, da wirst du aufgeklärt, da gehen dir die Augen auf. Und so lebst du hinterm Mond. Eva wurde verführt und wir werden verführt, Geschwister. Wir werden verführt, wenn wir das Wort Gottes nicht aus erster Hand kennen. Alles, was wir nicht aus erster Hand kennen, was wir nicht selbst erlebt haben, was uns selber nicht offenbart wurde, was wir selbst Gott nicht geschaut haben, da werden wir verführt, da bringt der Teufel uns zu Fall. Adam ist nicht verführt worden. Die Bibel sagt, Adam ist nicht verführt worden. Wäre auch gar nicht verführt worden. Eva, was denkst denn du? Aber Eva hat die Offenbarung aus zweiter Hand gehabt. Oder dieses Verbot, du sollst von allen Bäumen essen, aber nur von diesen zwei Bäumen nicht. Das hat die Eva nicht gehört. Sie war nicht dabei, als Gott das gesagt hat. Und deshalb, wir müssen zuerst einmal, damit wir nicht verführt werden, damit wir nicht fallen und nicht strauchen, wir müssen selbst die Offenbarung erlebt haben, selbst die Erkenntnis haben, selbst draufgekommen sein, selbst von Gott belehrt worden sein. Und nicht nur, der Pastor hat es gesagt. Oder wir als Gemeinde, oder unsere Gemeinde lehrt das. Oder der Petrus hat es gesagt. Vergiss es, denn Petrus, dir muss es gesagt werden, dass du es weißt aus erster Hand, um was es wirklich geht. Satan arbeitet immer so bei den Unwissenden. Versucht gerade die Unwissenden, die nicht hundertprozentig wissen. Und das ist einer der großen ersten Feinde, die ich betrachten möchte. Unwissenheit. Du weißt nicht aus erster Hand, du hast nicht die Offenbarung, du hast das persönliche Erlebnis nicht, du bist gar nicht mal sicher, sind mir meine Sünden mir wirklich vergeben? Ja, der Prediger hat es gesagt. Ich habe Buße getan. Ich war Gottes Wort gehorsam. Ich habe mich taufen lassen. Aber weißt du genau, dass dir deine Sünden vergeben sind? Wir haben die letzten Gottesdienste gehabt über das Fundament gestern. Hast du das richtige Fundament? So viele haben keine persönliche Erfahrung so direkt vom Herrn, das Zeugnis des Heiligen Geistes. Ich bin ein Kind Gottes, mein Name steht im Buch des Lebens. Und wenn ich jetzt die Augen zumache, wache ich in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit auf. So, die Erfahrung, Offenbarung aus erster Hand. Und Wissen, nicht nur aus der Überlieferung. Meine Kirche lehrt das, meine Gemeinde lehrt das, unser Pastor predigt davon. Ja, aber weiß ich das? Satan arbeitet immer mit Verwirrung, mit Verunsicherung, das sind unsere Feinde, mit Zweifeln und Bedenken. Sollte Gott gesagt haben? Ich weiß nicht. Sollte das gesagt haben? Vielleicht haben sie gar nicht richtig übersetzt. Weißt du, so kommt der Teufel. So, weißt du, das ist vielleicht eine falsche Übersetzung. Und der Teufel arbeitet ganz besonders mit den Übersetzungen. Jeder, der irgendwie ein bisschen fromm wird, ein bisschen mehr weiß, macht er gleich seine eigene Bibelübersetzung. Die Jehovas Zeugen, die Darbisten, Baptisten und so weiter, die Elberfelder Bibel und so weiter, dann kommen die Wohlstandschristen, die Genfer Bibel. So jeder macht so seine eigene Bibelübersetzung und bringt so das Wort Gottes, so wie es ihm passt. Es ist schwer, das Wort Gottes richtig zu verstehen. Du brauchst eine persönliche Offenbarung. Das ist das Wort Gottes. Denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und ich weiß, wie schwierig es ist, das Wort Gottes richtig zu verstehen. Unser Trautext war was ganz Blödes. Ich habe zuerst mal vielleicht 2-3 Jahre gesagt, wie konnte der Prediger so ein dummes Bibelwort für meine Ehe aussuchen? Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Klingt gut, aber ist auch nicht gut. Ich habe die ganze Zeit gedacht, man muss plärren und heulen und weinen. Und wenn wir richtig weinen und zerbrochen sind vor dem Herrn, dann wird der liebe Gott uns Gnade schenken, dass wir mit Freuden ernten. Bis ich in einer englischen Bibel zufällig, habe ich diese englische Bibel gehabt, dann wollte ich wissen, wie heißt unser Trautext in der Amplified Bibel Übersetzung. Dann ließ ich, den Zeiten der Not sehen, werden mit Freuden ernten. Klingt total anders. In Zeiten der Not. Und so, weißt du, die Bibel, die muss nicht gelesen werden in Hebräisch, Lateinisch, Griechisch oder was, Aramäisch. Die Bibel muss im Heiligen Geist gelesen werden. Sonst kommen wir durcheinander. Denn Hebräisch, ja, das weiß gar nicht mal, wie das richtig gesprochen wird überhaupt. Und wie gesagt, wir brauchen dieses Original aus erster Hand. Und seitdem ich das verstanden habe, die in Zeiten der Not sehen, werden mit Freuden ernten. Habe ich gesagt, prima, mir gefällt's. Nehme ich an. Sie hatten versucht, also durch Zweifel, Bedenken, Verunsicherung uns in Schleudern zu bringen. Und Zweifel beginnt immer mit Selbstzweifel. Bin ich ein richtiger Christ? Habe ich Jesus richtig verstanden? Verkenne ich wirklich Jesus? Bin ich auf dem Weg? Und der Teufel versucht uns immer wieder mit Fragezeichen zu kommen. Und ich habe mal eine Vision gehabt, persönlich für mich. Das war für mich etwas, ein Schlüsselerlebnis. Ich habe eine ganze Menge Fragezeichen gehabt in meinem Leben. Fragezeichen. Weil das habe ich nicht richtig verstanden und jenes habe ich nicht richtig verstanden. Wieder ein Fragezeichen. Und dann hat Gott gezeigt, mir ein Bild gezeigt, zieh mal diese Fragezeichen lang, dann ist es ein Ausrufezeichen. Und genau das ist es, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ich habe aus meinen Fragezeichen Ausrufezeichen gemacht. So spricht der Herr. Und das habe ich total anders verstanden. Weißt du, wir sollten von Gott lernen. Und Gott lehrt uns nicht nur immer, alles in Frage zu stellen. Und wir haben eine ganze Menge Fragen als Christen. Und Satan jagt uns. Weißt du, der sagt uns, weißt, du verstehst deinen Gott nicht, dein Gott liebt dich nicht. Guck mal, was der dir alles über dein Leben schickt, das ist gar nicht fair. Denk an Hiob, was du alles durchmachen musst. Du machst die Hölle durch, ist ja, siehst es nicht, merkst es nicht, bist krank, brennst ab, bist beraubt, all diese Dinge. Und Satan jagt nur die Menschen. Und welche diese Raubtiere, welche Tiere, welche Kreaturen jagen sie, die verletzt sind, die verwundet sind. Ein Löwe jagt nicht gesunde Tiere. Kann gar nicht. Da kommt gar nicht denen nach. Aber kranke, schwache, gebrechliche, verletzte Tiere, die werden gejagt. Und genau das ist, was der Teufel macht, wie er uns bekämpft. Er bekämpft uns, wenn wir nicht sicher sind in unserem Glauben, Fragezeichen. Hab nur eine kleine Frage und dann kommt er zu dir und sagt, sollte Gott gesagt haben? Das gilt ja nicht für uns, das galt damals für die Aposteln, für Israel oder das galt damals für die Urgemeinde, aber für uns, wir haben Dolmetscher, wir brauchen keine Zungenreden mehr. Wir haben Ärzte, wir brauchen keine Wunder mehr, keine Heilungen. Verstehst du? So kommt er dann zu uns, ganz modern. Satan jagt uns nur mit verschiedensten Argumenten. Immer wenn wir irgendwo verletzt sind, wenn wir keinen Fürsprecher haben, wenn keiner hinter uns steht, wenn niemand für uns betet, dann sagt er, ja guck mal, wo sind deine ganzen Freunde? Wo sind deine Betbrüder und Betschwestern? Wo ist deine Gemeinde, die du so vergötterst? Wo sind sie? Wo ist dein Beistand? Wo ist der Heilige Geist, der dich führt und leitet? Er stellt uns in Frage, Selbstzweifel. Und es ist so wichtig, dass wir hier zuerst einmal unseren Glauben stärken. Ja, Herr, ich glaube. Ich verstehe nicht alles. In der Bibel hat einer mal gebetet, Herr, hilf mir meinem Kleinglauben. Hilf mir. Weißt, der Teufel jagt uns, wenn wir schutzlos sind, wenn wir niemanden haben, der hinter uns steht, wenn wir leer sind, wenn wir hungrig sind. Zum Heiland kam der Teufel, als es ihn hungerte. 40 Tage ließ er ihn in Ruhe. Aber als er hungerte, der Magen knurrte, sagte, Herr Jesus, ach, du bist doch Sohn Gottes, du darfst ja gar nicht hungern. Hier sind Steine, sprichst du denen, sie werden Brot. Oder Brötchen oder sonst noch was, ein Kuchen. Der Teufel kommt zu uns, wenn wir keine Haltung haben, wenn wir uns an nichts festhalten können, wenn wir erschöpft sind, wenn wir überfordert sind, wenn wir keine Orientierung haben, dann fängt er uns zu jagen. Aber wenn du Orientierung hast, wenn du Halt hast in deinem Leben, wenn du ein Fundament hast in deinem Leben, dann wird er dich nie jagen können. Du sagst, hier stehe ich, egal wenn es 1000 Teufel hier sind. Verstehst du? Du hast nichts zu melden, Satan. Er jagt die, die sich von der Herde getrennt haben. Das sind diese Raubtiere. Der Löwe jagt nur Tiere, die sich von der Herde getrennt haben. Und er versucht systematisch, dich von der Herde zu trennen. Wann fiel der Mann dort in der Geschichte vom barmherzigen Samariter unter die Räuber, als er Jerusalem aus dem Blickfeld verlor, da haben die Räuber mit der Keule zugeschlagen. Wenn du die Gemeinde aus dem Blickfeld verlierst, die Predigt, das Wort Gottes aus dem Blickfeld verlierst, die Gegenwart Gottes aus dem Blickfeld verlierst, dann kriegst du eins ins Genick. Dann gute Nacht mit dir. Dann liegst halb ausgeraubt auf der Straße, bis da ein barmherziger Samariter vorbeiläuft. Du kannst lange warten manchmal. Er versucht dich von der Herde wegzutreiben, von der Gnade wegzutreiben, von der Liebe Gottes wegzutreiben. Satan treibt die Menschen weg, auch von anderen Menschen. Ich habe keinen Menschen, bin ganz allein, ich habe keine Freunde. Und das ist nämlich, was der Teufel fertig bringt. Der isoliert dich, wo er nur kann. Oder auf der anderen Seite bringt er und jagt dich in eine ganz andere, das andere Extrem, dass du menschenhörig wirst. Dann glaubst du, was der Doktor sagt, dann glaubst du, was der Hinz und Kunz und Müller und Meier sagen. Dann glaubst du jedem Deppen am Schluss, bist menschenhörig. Psalm 146, Vers 3 sagt hier der Beter oder sagt der Herr, verlasst euch nicht auf Fürsten, auf Menschen, bei denen doch keine Hilfe kommt. Verlasst euch nicht. Weißt du, dann hältst du dich an den Experten. Wir pendeln immer, weißt du, wir sagen ja, wir sollen nicht Okkultisten und Spiritisten, magische Leute sein und was weiß ich, Okkult, immer pendeln. Aber wir pendeln von einem Extrem zum anderen. Schau du die Christen an. Zuerst, oh, und dann, ah. Weißt du, verlasst euch nicht auf Fürsten und Menschen, bei denen es doch keine Hilfe gibt. Ein ernstes Wort. In Notzeiten suchen wir schnell Hilfe bei dem Sichtbaren. Ein Professor oder Experten und wir sind so götzengläubig, die Götter in Weiß, denk nur daran, verstehst du, warum kommen sie nicht in Monteuranzug, die Ärzte, warum müssen sie in Weiß, das ist was Besonderes, was Reines, was Klares, was Perfektes, die sollen in Schwarz kommen, im Talar, aber das tun sie nicht, nur in aller Liebe, denk drüber nach. Weiß ist die Farbe, ja, der Reinheit, der Perfektion. Wir klammern uns oft, wenn wir in Not sind, an unseren Nächsten, an unseren Mitmenschen, an Organisationen, an einem Strohhalm, was auch immer ist. Kenne deine Feinde, ist meine Botschaft. Die nützen dich alle aus. Und das ganze Gesundheitswesen heute ist ein riesiges Unternehmen, eine gewaltige Einnahmequelle. Da verdienen durch die Pharmaindustrie und durch das ganze Gesundheitswesen verdienen nur die Leute. Die verdienen nicht an deiner Krankheit, an deiner Gesundheit. Die halten dich krank, verstehst du? Je kränker du bist, desto mehr verdienen sie an dir. Deshalb, du musst deine Gesundheit selbst in deine Hände nehmen und nicht in die Hände von Ärzten legen oder sonst auch in irgendjemand. Der Herr ist mein Arzt. Er ist mein Doktor. So, weil ich dran denke, die ganze Gesundheitsindustrie, das ist ja eine Katastrophe. Wir haben sogar Gesundheitsminister. In Brandenburg haben sie sogar jetzt einen Ameisenminister-Beauftragten eingesetzt. Und der verdient gar nicht so schlecht, verstehst du? Weil da eine Eisenbahn irgendwo verlegt werden soll, da sammelt er die Ameisen ein und bringt sie im Eimer woanders hin. Verstehst du? Die Leute machen aus allem Geschäft. Auch aus der Gesundheit. In alten China haben die Ärzte nur Geld bekommen, wenn der Patient gesund war. Und heute bekommen die Ärzte Geld, wenn der Patient krank ist. Nur nebenbei. Wo liegt der Feind? Was sind deine wahren Feinde? Weißt du, deine Feinde wollen an dir verdienen. Du wirst ausgeraubt. Ich denke dann nachher später, Pflegefall. Verstehst du? Da verdient die Gesellschaft, und zwar sehr gut. In aller Liebe. Wir sind dankbar, dass wir all diese Dinge haben, aber das ist ein gutes Geschäft. Wer verdient an meiner Gesundheit, an meiner Krankheit? Wer verdient daran? So, erkenne deine Feinde. Weißt du, die kommen als Schleimer. Wir wollen ihnen helfen. Wir werden nie vergessen. Verstehst du, wir sind mal in Griechenland unterwegs und mit meinem Freund, wo ich unterwegs bin, weißt du, wir haben jeden Tag uns beschlossen, wo wir heute Nacht übernachten, mal bei der Theresa, bei Maria, bei der Magdalena und so weiter. Und dann fahren wir und wir haben uns beschlossen, wenn wir in diese Stadt jetzt reinkommen, wir suchen Pension Maria. Und wir haben rumgefragt und Maria, und da steht ein Pope, ein orthodoxer Priester an der Straßenecke, und wir fragen, wir suchen Hotel Pension Maria. Nein, sagt er, ihr könnt bei uns übernachten. Bei mir, hier im Haus oben ist ein Hotel, oder wir haben ein Zimmer. Wir haben uns einquartiert und mein Bruder sagt, ach guck mal, sogar beim Pope, also beim Priester, dürfen wir übernachten. Wie schön. Kannst du bei uns übernachten? Und dann merken wir tagsüber, unten ist ein Puff. Verstehst du? Und derselbe Pope, der zuerst einmal so in seinem Robe dort stand und für Leute geworben hat, weißt du, bei mir kannst du übernachten, der hat Bier verkauft unten in der Theke, an der Theke. Und am nächsten Morgen merken wir, als wir rausgehen, auf der anderen Seite von der Straße ist eine Pension, die heißt Maria. Und es war perfekter Boden und was weiß ich, sauber und nicht so vergammelt und verkommen wie dieses Lokal dort. Der Teufel versucht uns auf fromme Art und Weise einzufangen. Und mein Bruder sagt, guck mal, wie Gott uns segnet, wie Gott so gut ist. Der ist abgefahren, total auf die Religion und religiöse Menschen. Vergiss es, fahr nicht ab. Der Teufel verstellt sich als ein Engel des Lichtes, als Pope, Priester, Papst, Pastor. Und so viele Leute gehen dem Teufel dort auf diese Art auf den Leim. Verlasst euch nicht auf Fürsten und was auch immer sein mag. Die geben euch doch keine Hilfe. Der Teufel versucht uns immer wieder in ein Bein zu stellen. Und er sagt dir immer wieder, das kannst du nicht, das geht nicht, das läuft nicht so. Komm zu mir, ich kann dir helfen. Ich kann Gott. Und das ist eine große Wahrheit. Du musst Gott verstehen, wie arbeitet Gott. Das war auch die Predigt von gestern. Ist dein Fundament, dein Lebensfundament richtig und solide? Bist du wirklich in die Tiefe gegangen? Denn mir ist so groß geworden, als ich in Israel mal war und mein Bibelstudium dort gemacht habe. Weißt du, die Geschichte, der eine hat auf dem Sand gebaut und der andere hat auf dem Fels gebaut. Wir denken immer, der unten im Tal gebaut hat, der auf dem Sand gebaut hat. Nein. Und der auf Stein gebaut hat oder Fels gebaut hat, der war oben irgendwo auf dem Berg. Nein, der eine hat tiefer gegraben als gewöhnlich. Der eine hat nicht an der Oberfläche nur ein bisschen gebuddelt und an sein Haus hingestellt. Nein, der hat Tiefgang in seinem Leben gehabt. Und ich sage dir eine große Wahrheit. Du kannst Gott nur erleben in Nöten, in Gefahren, im Kampf. Wenn du Mangel hast, wenn du dürre Zeiten durchmachst, hier erlebst du die Kraft Gottes in Traurigkeit, in Niederlagen. Da erlebst du Gott. Und genau das will der Teufel verhindern, dass du das nicht alles durchmachst. Und zwar auf eine ganz fromme Tour und Art und Weise. Weißt du, wir sollen solche religiöse Slalomfahrer sein. An der Krise vorbei, an dem Problem vorbei, an der Krankheit vorbei, an der Schwierigkeit vorbei. Herr, verschone mich. Bitte, Geschwister, betet für mich. Du weißt aber, Gott will persönlich dich testen. Gott will dich persönlich in seine Schule nehmen. Und Gott will dich persönlich belehren in Krisen, in Nöten, in Gefahren, im Streit, im Kampf, in Ohnmacht, in Traurigkeit. Aber Herr, wie soll ich das? Und der Teufel sagt, das musst du nicht, weißt du. Oh, sag Halleluja, Lob und Preis und Dank, lobe den Herrn. Aber nicht alles ist Lob und Dank. Jeder Einzelne muss durch die Wüste gehen. Jeder Einzelne muss durch das Rote Meer gehen. Jeder Einzelne von uns muss durch den Jordan gehen. Und einer meiner großen Feinde ist Unglaube. Also diese persönlichen Feinde, die sitzen alle in mir drin. Der Wolf, den du fütterst, der wird siegen, der Weiße oder der Schwarze. Der Unglaube. Trau doch Gott was zu. Dass, wenn er dich in eine Sache reinführt, dass er dich aus der Sache auch wieder rausführt. Das ist der Herr. Und bete nicht gegen den Willen Gottes. Ich habe so viel Lehrgeld in meinem Leben gezahlt. Weißt du, Herr, das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Verschone mich. Weißt du, ich komme, als meine Frau vor Jahren einen Schlaganfall hatte, komme ich ins Krankenhaus. Meine Frau setzt sich am Bett, als es nichts gewesen wäre, und sagt, Johannes, mach dich bereit. Der liebe Gott hat zu mir gesprochen, ich gehe nach Hause, aber nicht zu dir, zum Heiland. Der Herr wollte sie haben, und das sind vor vielen Jahren das gewesen. Ich gehe nach Hause, Johannes, mach dich bereit. Natürlich, ich habe gesagt, Heide, weißt du, schön und alles gut. Habe ja gar nichts groß anmerken lassen. Geh nach Hause und geh auf meine Knie und sag, lieber Gott, das kannst du nicht zulassen. Ich liebe meine Frau, ich möchte sie noch behalten, bewahre sie. Und habe mit Gott gerungen und dann gesagt, Herr, du kannst nicht so unbarmherzig und so hart sein, dass du mir meine Frau nimmst. Wir sind ja Schlaganfall hin, Schlaganfall her, ist nicht das große Problem. Wir können unser Leben irgendwie meistern. Und ich ringe mit Gott und Gott hat meine Frau wieder gesund nach Hause geschickt oder einigermaßen wiederhergestellt. Aber dann 7 Jahre Pflege, und zwar Totalpflege. Und nicht nur das, dann habe ich sie ins Heim bringen müssen, weil ich es fast gar nicht geschafft habe am Anfang. Das hat mir 28.000 Euro gekostet, dieser ganze Spaß. Dass ich heute nicht mehr bete, Herr, um jeden Willen, um jeden Preis muss es tun. Für mich persönlich gilt es heute, dein Wille geschehe. Hätte ich damals gesagt, Gott, dein Wille geschehe, hätte ich mich 7 Jahre Stress erspart und hätte mir 28.000 Euro Pflegeheim, was ich dazu zahlen musste, erspart. Natürlich, Herr, du musst es machen. Gott ist ein Hörer der Gebete und Gott hört Gebete. Keine Frage für mich. Aber wir zwingen Gott, etwas zu tun, was uns nachher schadet. Aber wie es auch immer sein mag, es hat mir nicht geschadet, ich lebe immer noch. Aber ich habe eine Lektion mehr gelernt. Dass ich, wenn ich bete, sage ich immer, Herr, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. So, das ist die eine Sache, dieser Unglaube, dieses, ich will mein Ego, meinen Kopf durchsetzen. Vergiss es, wenn wir unseren Kopf durchsetzen, oder dann, dass wir denken, Gott ist nicht ein Gott der Liebe, warum quält er mich? Ich habe lange Zeit, ich habe Buße getan darüber. Aber ich habe wirklich die Hölle durchgemacht, 7 Jahre, 24 Stunden meine Frau zu pflegen. Ich wünsche niemand. Und dann noch nebenbei predigen und Gemeindearbeit und was weiß ich, was ich noch alles gemacht habe. Weißt du, dann habe ich manchmal zwischendurch gedacht, der liebe Gott ist ein Sadist, der quält einen. Und der ist immer glücklich, nur dann glücklich, wenn er einen quälen kann. Du weißt gar nicht, was für Gedanken dann in einem Kopf, in einem Menschenkopf, auch im Kopf eines Pastors sich abspielen. Und bis ich gesagt habe, Gott ist ein Gott der Liebe. Ich habe mich versündigt, ich habe Unrecht getan, ich habe Gott gezwungen, etwas zu tun, was er gar nicht vorhatte in seinem Plan. Aber er hat es zugelassen und jetzt habe ich meine Lektion gelernt und ich bin da und ich lebe immer noch. Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. So, aber oft habe ich gedacht, warum lässt er das alles zu? Ich kann nicht mehr verreisen, ich kann nicht länger als 3 Stunden weg von zu Hause, muss immer gleich wieder gucken, und ob es alles richtig ist. Warum hält er mich so kurz, so klein, und warum unterdrückt er mich? Weißt du, warum spielt er mit meinen Gefühlen? Das ist, was der Teufel einem einredet. Und das ist in mir drin, dass er mir niemand erzählt. Natürlich ein paar doofe Geschwister, Entschuldigung, Gott möge ihnen vergeben. Aber sonst, das andere, das kam alles in mir. Für andere betest du, andere werden geheilt und du selber, deine eigene Frau wird nicht geheilt. Was ist das? Guck mal, und die Schlange erzählt der Eva, ihr könntet ganz anders haben. Nehmt euer Leben in eure eigene Hand, gestaltet euer Leben, verwirklicht euer Leben, macht irgendetwas. Und ja, Wunder, ihr könnt dem lieben Gott ein bisschen nachhelfen. Ein anderer Feind ist die Ungeduld. Verstehst? Nicht nur der Unglaube, die Ungeduld. Und das ist alles, das steckt alles in mir drin. Ungeduld. Der Teufel ist ein brüllender Löwe. Stell dir mal vor, hier aus dem Zoo würde ein Löwe ausbrechen und er würde durch die Stadt hier geistern und würde Polizei mit dem Lautsprecher vorbeifahren. Achtung, Achtung, ein Löwe ist aus dem Zoo ausgebrochen. Was würdest du machen? Würdest gar nicht auf die Straße gehen. Würdest die Kinder einsperren. Kinder geht nicht auf der Straße, der Löwe läuft rum. Der Löwe ist ausgebrochen. Wie würdest du reagieren, wenn der Löwe hier in Berlin aus dem Zoo ausbrechen würde und du würdest im Schnee nachher seine Spuren irgendwo sehen an deinem Haus vorbei? Ja, was würdest du machen? Du würdest dich in Sicherheit bringen, bis die Gefahr vorbei ist. Und das Gleiche gilt auch für die Feinde, deine wahren Feinde. Bring dich in Sicherheit, bis die Diebe, die Räuber verschwunden sind, abgezogen sind, bis deine Widersacher nicht mehr da sind, die nach deinem Leben getrachtet haben. Weißt du, bis dies vorbei ist, bis der Heilige Geist sagt, jetzt ist Ruhe, jetzt kannst du wieder rausgehen. So wie beim Heiland für Maria und Josef. Jetzt könnt ihr nach Nazareth, zurück nach Judäa. Jetzt der nach dem Leben des Herrn Jesus trachtete, der ist tot. Jetzt könnt ihr zurückgehen. Viele Christen haben verschiedene Perioden in ihrem Leben. Perioden der Entmutigung, der Schwachheit. Und eines meiner Feinde, meiner wirklichen Feinde, ist Entmutigung. Ich werde entmutigt, wenn es nicht läuft, wenn es nicht so passiert, wie ich es mir vorstelle, wenn es Widerstand gibt. Und für mich persönlich, ihr Lieben, möchte ich da eines sagen, jede Entmutigung ist nicht von Gott. Der Herr ermutigt uns, fürchte dich nicht. Der Teufel ist, der uns entmutigt. Und wenn du entmutigt worden bist, dann darfst du eines wissen, der Feind war hier unterwegs. Entmutigung. Hier ein paar Feinde, die nicht von Gott kommen. Zuerst mal Entmutigung. Das ist einer der Christen, werden so schnell entmutigt. Ach, das Wetter ist so schlecht. Aber nicht nur das Wetter. Entmutigung durch Streit, durch Gewalt, durch Hass. Der Teufel versucht, Dinge in unser Leben zu streuen. Sand in den Augen. Also meine Oma hat erzählt, vielleicht ist es Jägerlatein, weiß ich es auch nicht. Wenn ein Wolf ein Pferd die Gurgel durchbeißen will, dann wälzt er sich zuerst im Sand und dann springt er vor dem Gaul und schüttelt sich, bis dass er Sand in den Augen hat und dann beißt ihm die Gurgel durch. Und der Teufel versucht, Sand uns in die Augen zu streuen, damit wir die Wahrheit nicht erkennen, damit wir Gott nicht erkennen, damit wir Gott in Frage stellen. So Streit, das sind so die Dinge, die der Teufel plötzlich in unser Leben hineinbringt. Klagen und Murren, üble Nachrede, Rebellion, Rache auszuüben oder bestimmte Zwänge, das man tut. Und das Böse irgendwie beseitigen will mit eigenen Mitteln und nicht Gott daran arbeiten lässt. Es ist gut, dass du über den Feind Bescheid weißt und weißt, wo kommt das ganze Übel her. Wo hat er mir Sand in die Augen gestreut, um mir die Gurgel durchzubeißen? Das macht der Teufel. Satan versuchte Jesus, wollte ihn zu Fall bringen. Ich weiß, was Jesus für Probleme hatte. Und allein schon von dieser Versuchungsgeschichte kann ich rauslesen, was war sein Problem. Er ist der Sohn Gottes, der allmächtige Herr, Schöpfer des Universums. Und sein Problem war Hochmut und Stolz. Lasst uns. Der Herr Jesus war ohne Sünde. Aber das steckte in seinem Fleisch. Hochmut und Stolz. Unser Feinde, und das ist nicht nur Jesus seine Feinde gewesen, auch unsere Feinde ist Hochmut und Stolz. Wie schnell werden wir eingebildet? Oder Machtgier zur Schaustellung. Sprich, dass die Steine Brot werden. Oder lass dich fallen und die Leute werden sehen, die werden an dich glauben. Am Kreuz kam der Teufel noch einmal. Jesus, steig runter, wenn du der Sohn Gottes bist, steig runter und wir werden an dich glauben. Aber Jesus blieb am Kreuz. Er hat den Teufel überwunden. Nicht nur in Worten. Jesus hat den Teufel mit dem wirklichen Leben überwunden. Er stieg nicht runter. Er blieb am Kreuz hängen. Bis Josef von Arimathäa und Nikodemus kamen und ihn vom Kreuz abholten. Jesus wurde in der Wüste geführt vom Heiligen Geist. Nicht vom Teufel. Wir denken manchmal, der Teufel bringt uns in die Wüste. Das ist Unsinn. Du hast die Bibel nicht richtig verstanden. Jesus wurde nach der Taufe, als er aus dem Wasser rauskam, die Taube und die Stimme vom Himmel. Der wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, dass er vom Satan versucht würde. Da schnallst ab. Da guckst. Er wurde mit dem Teufel konfrontiert. Und der Vater im Himmel wollte wissen, wie wird sich mein Sohn verhalten? Wir haben die Versuchung Adam und Eva in 1. Mose 3 und in Matthäus Kapitel 4, nur ein Kapitel weiter, sehen wir die Versuchung Jesu. Wurde genauso versucht wie Adam und Eva. Der Mensch wurde aus dem Paradies vertrieben in die Wüste. Das war sein Lebensraum geworden. Und Jesus ging in die Wüste, da wo die Menschen hin vertrieben worden sind, in der Einöde, bei den wilden Tieren. Und da beginnt er seinen Dienst. Und Brüder und Schwestern, unser Dienst beginnt in der Wüste, nach der Versuchung. Wenn wir die Versuchung, die Anfechtung überstanden haben, überlebt haben, überwunden haben. Und da beginnt der Dienst Jesu. Jesus kam und will die Werke des Satans, des Teufels zerstören. Und ich sage euch, Satan schläft nicht. Und ich sage noch eine große andere Wahrheit, das ist mir so groß geworden. Ihr habt vorhin gelesen, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Ich sage euch eine Wahrheit, ob ihr glaubt oder nicht. Der Teufel brüllt heute nicht mehr. Der ist ganz still, ganz ruhig. Da gibt's kein KGB und S und kein Securitas, die einen verfolgen. Verstehst du? Das ist alles so, ja, jeder kann nach seiner Fassung selig werden. Ist alles ruhig. Könnt Moslems sein, könnt Christen sein, könnt Buddhisten sein. Ach, das stört uns gar nicht. Du wirst nicht mehr angefochten. Ein bisschen komisch bist du schon. Aber, verstehst du? Der lässt dich in Ruhe. Der brüllt nicht mehr. Und du hörst nicht mehr diese Stiefeln, wie sie marschieren, dich verhaften und abführen und dich auspeitschen. Nein, das ist sanft, nett. Kann sogar im Fernsehen das mitdiskutieren. Und das ist das Schlimme. Du weißt nicht, aus welchem Winkel, aus welcher Ecke so ein Biest kommt. Das ist das Problem. Und das ist die List des Satans. Jetzt, der Teufel hat seine Taktik geändert. Er kommt entweder als Drache oder als Schlange. Verstehst du? Als Drache, er dominiert. Und wenn er zu dir als Drache kommen würde, würde er sofort dich verkriechen und die Höhle irgendwo laufen. Aber der kommt ganz sanft. Entweder er dominiert oder er manipuliert. Und das merkst du gar nicht. Und heutzutage, ich sage euch jetzt da brauchst du wirklich den Geist der Geisterunterscheidung. Du brauchst heute die Gabe der Erkenntnis. Nicht nur, dass du da ein paar Bibelworte oder Bibelsprüche formulierst, nein, dass du erkennst, welcher Geist dahinter steht. Der Teufel ist so raffiniert, der kommt nicht und sagt, guck mal, verstehst du? Nein, da sind Männer des lebendigen Gottes, die müsst ihr unbedingt hören. So steht das Mädel da in Philippi auf dem Marktplatz. Kommt schnell, hört Paulus, was die dazu sagen haben. Das sind Männer des lebendigen Gottes. Und dann kommt Paulus und sagt, Mädel, hör doch auf mit dem Quatsch. Wir wissen, wer wir sind und was wir sind. Das musst du uns nicht erklären und uns sagen. Aber du siehst, Guck mal, man hätte sagen können, guck mal, sogar dieses Mädchen mit dem Wahrsagergeist weiß Bescheid. Aber Paulus ließ sich nicht auf diesen Betrug rein. So, wir müssen wissen, wo der Feind sitzt. Der kommt nicht mehr als brüllender Löwe. Also heutzutage in unserer Gesellschaft, im Westen, wo wir hier leben, kommt er nicht mehr als Halsabschneider. Er kommt als Liebling. Etwas Nettes, ein Süßes, verstehst du? Als Kind. Wie arbeitet der Teufel? Erkenne deine wahren Feinde, ist mein Thema. Der Teufel benutzt deine Gefühle, deine Bedürfnisse. Jesus hungerte. Ja. Er benutzt deine Ängste. Und sagt, pass auf, ich habe eine Versicherung. Oder ich habe das und das für dich. Hier kannst du sicher wohnen, lass dich ruhig nieder. Satan benutzt deine Unwissenheit, deine Oberflächlichkeit, deine Harmlosigkeit, deine Gutgläubigkeit. Und ich mache es so traurig, ich könnte heulen, wie harmlos und leichtgläubig die Christen sind. Sie glauben jeden Schleimer. Entschuldigung. Dann, er benutzt deine Orientierungslosigkeit. Was soll ich heute glauben? Was ist der Wille Gottes? Der Teufel missbraucht. Und jetzt komme ich noch zu ein paar Punkten. Er missbraucht deine Anbetung. Fall nieder und bet mich an. Verstehst? Fall nieder und bet mich an. Er benutzt unser Bibelstudium. Da hast du eine Frage. Etwas beschäftigt dich. Was steckt dahinter? Und dann beginnst du da Fragen zu stellen an Gott. Lauter Fragezeichen, da ein Fragezeichen. Und wenn du einmal anfängst zu fragen, kommst du aus der Fragerei nicht mehr raus. Und so sind die ganzen Sekten entstanden, Bibelstudium. Und plötzlich driftest du da irgendwo zu einem Steckenpferd ab. Ich habe das Erkenntnis, positive Denken. Gewiss, die Bibel ist positiv. Es ist das positivste Buch überhaupt, das Evangelium. Aber dann plötzlich nur noch positiv denken, nur noch positiv reden, nur noch positiv singen und nur noch positiv bekennen. Der Nächste entdeckt Krankenheilung. Und dann nur noch Heilung und eine innere Heilung oder was auch immer ist. Aber Gott ist so vielschichtig, vielseitig. Und Gott hat mir eine Botschaft mal gegeben, hütet euch vor Extreme. Extreme, was es immer ist. Oder das nächste Mal entdeckt jemand Gebet. Oh, wir müssen mehr beten, Geschwister. Gebet ist so wichtig. Und dann werden Seminare über Gebet gehalten und stilles Gebet, lautes Gebet und was weiß ich, welches Gebet. Da wird alles durcheinander gebracht. Der Teufel hat dein geistliches Leben abgesehen und er will dich irgendwie stören und dich umpolen. Umpolen will er dich. Er beschäftigt dich mit solchen Nebensächlichkeiten. Alles ist wichtig. Alles, was im Wort Gottes steht, ist wichtig. Deshalb sagt Paulus, ich habe euch nichts vorenthalten. Ich habe euch das ganze Evangelium gepredigt. Verschiedene Formen und Weisen. Ja. Wenn er nicht fertig wird mit dir, dann bringt er Gesetzlichkeit. Das sind unsere Feinde, unsere Gesetzlichkeit. Also wir schaffen jetzt Regeln. Und fast alle Erweckungen, wo der Heilige Geist gewirkt hat, die sind nach 3 Jahren eingegangen. Fast alle. Dann haben wir eine Regel aufgestellt, haben eine Bibelschule, eine Missionsschule gegründet, eine Gemeinde gegründet, einen Verein gegründet. Gesetzlichkeit, Regeln, Dogmen geschaffen, Traditionen. Die Katholiken sind ein bisschen schlauer, die haben gleich einen Orden gemacht. Verstehst du, den Orden der Franziskaner, den Orden der Benediktiner. Wir haben dann natürlich Vereine gegründet, als Protestanten. Was sind deine Feinde? Schlafgeist. Schlafgeist ist auch ein Feind. Glaub mir das. Menschen verschlafen den Gottesdienst. Aber das ist nur das Harmloseste. Weißt du, Menschen, die okkult belastet sind, haben Schlafgeist. Ob du es glaubst oder nicht. Ich habe das einmal persönlich selber erlebt. Ich habe nur mal als junger Bursche irgendwo Warzen abgesprochen. Was ganz harmlos ist. Das hat mir jemand gesagt, wie man das macht und so. Und einfach gemacht. Und ich habe mich gewundert, Johannes. Wenn ich irgendwo im Kino war, war ich hellwach. Wenn ich einen Krimi gelesen habe, war ich hellwach. Aber sobald ich meine Bibel anfing zu lesen, fingen mir die Zeilen an zu schwimmen. habe gedacht, das gibt's doch nicht. Wenn ich in der Predigt war, der Prediger hat angefangen zu predigen, was ist passiert? Ich bin eingenickt. Selbst Sonntagmorgens frisch ausgeschlafen, geduscht, bin ich eingenickt. Bis ein Bruder kam, es gibt einen Schlafgeist und erzählt und er mich erschreckt. Weißt du, wenn Gott arbeitet, da erschrecken wir. Er hat mich erschreckt. Ich sage, Johannes, das ist bei dir. Du bist eine richtige Schlafmütze. Bist fromm. Bist sonst nicht, schläfst sonst nicht. Aber wenn es ums göttliche, geistliche geht, bist weg. So wie das eine da in der Bibel am Fenster. Kippt runter und ist tot. Verstehst du? Und musste dann auferweckt werden. Und Petrus und Paulus beten und sagt, nein, der wird schon zu sich kommen. Der wollte nur sehen, was da passiert. Und so wurde mit mir gebetet und ich habe meine Sünde bekannt. Okkulte Sünden müssen bekannt werden. Die habe ich bekannt und seitdem schlafe ich nicht mehr ein. Im Gegenteil, ich schlafe sogar bei Zeitung lesen, aber nicht mal ein. Nur nebenbei. Ja. Und der Teufel arbeitet mit Schläfrigkeit. Die klugen und die törichten Jungfrauen sind eingeschlafen. Die, als Jesus kämpft um unsere Erlösung im Garten Gethsemane, dreimal kommt er und sagt, Brüder, könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen? Es geht ums Tod und Leben. Und schon kaum war er weg, haben sie wieder geschnarcht. Könnt ihr mit mir nicht wachen? Weißt du, wenn es um geistliche Dinge geht, haben viele Christen Schlafgeist. Das ist unser Feind. Ich könnte Geschichten erzählen, aber ich lasse es, finde es selber raus. Weißt du, ich predige, lass den Heiligen Geist auch was zu tun haben. Dass der Heilige Geist auch seinen Plan hat. So, ein anderer Feind, was immer wieder in unserem Leben ist, ist Unruhe. Ein Geist der Unruhe. Ein Geist der Unruhe. Ich werde nie vergessen, als Billy mal vor vielen, vielen Jahren da war, da habe ich zum ersten Mal gehört, dass sowas gibt. Geist der Unruhe. Dann sagt er, liebe Geschwister, wer jetzt auf die Toilette gehen muss, der geht jetzt auf die Toilette. Denn nachher wird es ernst. Da geht es um die Entscheidung. Und es, ich habe beobachtet, sobald es um die Entscheidung, Bekehrung ging, solange um die Heilung ging, waren sie alle da und alle zugeguckt und gejubelt und gejaucht. Aber sobald es um die Entscheidung ging, da ging der eine und der andere gleich auf die Toilette, drückt die Blase. Geist der Unruhe. Weiß nicht nur einschlafen, sondern Geist der Unruhe. Dass der Teufel mit uns mit Reizen arbeitet. Was weiß ich. Obwohl wir, ja, ganz normal sind. Sonst gehen wir auch nicht, sonst können wir auch stundenlang aushalten. Aber plötzlich müssen wir auf die Toilette gehen. Plötzlich kommt irgendetwas, was wir nicht mehr aushalten können. Geist der Unruhe. Hier halte ich nicht aus. Der Teufel arbeitet mit Druck, auch wenn es Blase ist. Der Teufel arbeitet mit Druck, überfordert die Menschen, hetzt die Menschen, verunsichert die Menschen. Das ist, wie der Teufel arbeitet, mit diesen Reizen. Er versucht, dich abzuhalten vom Gottesdienst. Ja, hier ist zu kalt, hier ist zu warm, hier riecht's so komisch, was weiß ich. Hier sind nicht genügend Leute da, hier sind zu viele Leute. Ich halte nicht aus. Ich könnte euch sagen, was die Leute mir erzählen. Hier sind zu viele Leute, ich fühle so eng. Weißt, wenn der liebe Gott zu viele Leute bringt, ist nichts. Und wenn er zu wenig bringt, ist auch wieder nichts. Und gerade jemand, der sich bei uns bekehrt hat und so weiter, kommt nicht in unseren Gottesdienst, weil ich verkrafte nicht, wenn so viele Leute da sind. Verstehst du? Verkrafte das nicht. Das war damals noch in der Kirche. Der Teufel versucht uns und stört uns in unserer Weiterentwicklung, in unserer Wahrnehmung, blockiert unser Gedächtnis. Demenz ist eine Endzeitkrankheit. Glaubt mir, Geschwister, der Teufel will nicht, dass du dich was merkst vom Wort Gottes oder von vielen anderen Dingen. Ein anderer Feind ist Habgier. Geld regiert die Welt. Habgier. Leben, Glück und Liebe und Freude und so weiter sind nicht käuflich. Geld regiert die Welt. Ob es jetzt die Kirche ist, das Militär ist, die Wissenschaft ist, Medizin ist, alles wird von Geld abhängig, ist von Geld abhängig. Politik. Ein anderer Feind. Was sind meine wahren Feinde? Du musst sie kennen. Und wenn du die kennst, dann kannst du dagegen angehen. Dann sonst kämpfst du gegen die Luft. Verstehst du, und fechtest in der Luft und es bringt dir auch nichts. Du musst einen Feind kennen. Passivität ist ein Feind. Naja, wir gucken mal zu, was da passiert. Passiv sein. Spaltung ist ein anderer Feind. Gutmenschen und Schlechtmenschen. Auf der Seite sind die Gutmenschen, auf der Seite sind die Schlechtmenschen. Die verschiedenen Lager. Man spricht nicht mehr miteinander. Also die sind so und die sind so. Man versteht einander nicht. Diese babylonische Sprachverwirrung geschieht. Der hat seine Meinung und ich lasse ihn bei seiner Meinung, ich bleibe bei meiner Meinung. Du siehst diese Extreme, was dann passieren. Das ist ein Feind. Gott will, dass wir ein Herz und eine Seele sind, ihr Lieben. Und nicht in verschiedene Lage da hin und her gehen. Gott will, dass wir Harmonie haben und nicht Disharmonie. Weißt du, ich muss Gott verstehen. Und wenn der Gott versteht und ich Gott verstehe, und es bereichert mich, wenn ich von dir höre, wie du Gott verstehst und mir erzählst, wie du Gott verstehst, dann lerne ich von dir und du kannst von mir wissen, was lernen. Und wir werden uns einander bereichern. Weiterer Feind. Wir haben eine ganze Menge. Die sitzen alle hier drin. In meinem Körper. Mein Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein, aber es ist eine Räuberhöhle. Es muss gereinigt werden. Muss geputzt werden. Denn aus dem Herzen kommt das alles, was Jesus hier sagt, was nicht taugt. Herzlosigkeit ist ein Feind. Herzlosigkeit. Und der moderne Mensch von heute hat kein Mitleid und Barmherzigkeit. Das sind alles Fremdwörter für ihn. Ein anderer Feind ist mein Ego. Ich, meiner, mir, mich, wir. Verstehst du? Ja. In Lukas Kapitel 12, Vers 16 bis 21 ist die Geschichte von diesem reichen Kornbauer. Da heißt, das Land trug so viel. Und er überlegte es bei sich selbst. Lies mal, da kommt immer wieder, überlegte bei sich selbst, was soll ich tun? Und dann tröstete er seine Seele, weißt du, mit diesen materiellen Gütern. Oh, liebe Seele, jetzt hast du Vorrat für viele Jahre. Gott sagt zu diesem Menschen, du Narr, du Dummkopf, du Trottel. In dieser Nacht wird man deine Seele fordern. Und wem wird es sein, was du bereitet hast? Erkenne deine Feinde. Sechsmal sagt der Mann in dieser Geschichte, ich, 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 ich. Und dann grunzt er. Und fünfmal sagt er, mein. Verstehst du, mein. Fünfmal. Selbstsucht ist ein Feind. Herzlosigkeit, Selbstsucht. Dieser Mann hatte vergessen, Gott gab ihm den Regen fürs Wachstum. Gott hat vergessen, dass Gott Wachstum gibt, dass Gott die Kraft gibt, dass Gott den Samen ihm gegeben hat, dass Gott ihn gesegnet hat, dass Gott die Sonne scheinen ließ. Das hat er total vergessen. Nur ich, 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 ich. Für Gott hat er kein Dankeschön übrig. Ein nächster Feind ist, dass man alles so selbstverständlich nimmt. Selbstverständlichkeit. Das ist ein weiterer Feind. Und auf dieser Welt ist nichts selbstverständlich, Geschwister. Dass ich hier stehe, ist auch nicht selbstverständlich. Dass du da bist, ist auch nicht selbstverständlich. Dass du lebst, ist auch nicht selbstverständlich. Es gibt keine Selbstverständlichkeit auf dieser Welt. Der brüllende Löwe wartet darauf, bis du alles so selbstverständlich nimmst. Ach, es kommt kein Krieg. Es kommt kein Problem, kein Erdbeben. Keine Schwierigkeit, keine Not, keine Inflation. Und plötzlich ist alles da. Wie sagt die Bibel, wenn sie sagen, Friede, Friede wird das Verderben schnell über die Menschen kommen. Der Abfall von Gott, der geht in kleinen Schritten vorwärts. So allmählich, so langsam. Nicht sofort. Weißt du, da am Anfang, wenn du dich bekehrst, sitzt du in der ersten Reihe. Nach einer Weile sitzt du schon in der zweiten Reihe. Und nach einer bestimmten Zeit sitzt du schon in der letzten Reihe. Und dann bist du nicht mehr da. So geht der Abfall Schritt für Schritt, nicht sofort auf einmal. Man beginnt in Gedanken, man befürchtet was. Man treibt ein bisschen Ängsten sich rum, man hat Bedenken. Ist das wirklich alles? Ist es wirklich alles? Will das Gott wirklich von mir? Dann setzt man sich was im Kopf und da beginnt das Problem. Man setzt sich was im Kopf. Leute sagen, ein Fisch beginnt im Kopf zu stinken an, im Kopf. Da setzt sich mal was im Kopf. Und einer dieser großen Feinde unserer Seele ist, sind Blitzgedanken. Und der Teufel versucht mit Blitzgedanken uns zu verseuchen. Denn er fiel wie ein Blitz aus dem Himmel auf dieser Erde. Und diese Blitzgedanken, weißt du, Diese Blitzgedanken sind manchmal eine gute Absicht. Der Teufel, und ich betone es noch einmal, er ist kein Bösewicht als solches. Der kommt mit guten Absichten, mit guten Vorsätzen, mit guten Eingebungen. Ach, das widerfahre dir nicht, Herr Jesus. Und dann so Stück für Stück wird der Teufel zum Dämon und es entartet alles, es fängt alles gut an. Und so vieles in dieser Welt hat mal gut angefangen. Schau die Geschichte an. Es beginnt alles mit einem Segen. Die Ernte, oh, so ein Erfolg. Oh, danke, jetzt bringen wir alles in die Scheune, ich vergrößere meine Scheune wieder. Es war, da ist nichts Böses an dieser ganzen Sache. Aber der Segen wird zum Fluch, zum Verhängnis für diesen Bauern. Das Herz bildet sich was ein. Ich habe das alles gemacht. Sich was einbilden. Dass wir auf unsere Gaben was einbilden. Ich kann weissagen. Ich kann heilen. Ich kann segnen. Ich habe Worte Erkenntnis. Wir sind alles Diener Gottes und von der Gnade Gottes abhängig. Stolz öffnet dem Teufel die Tür. Stolz. Stolz. Denk drüber nach. Durch Stolz will der Teufel den Fluss des Segens bei mir blockieren und aufhalten. Und alle Sünden dieser Welt haben ihren Ursprung im Stolz. Der Teufel wurde stolz. Ich will größer sein wie der liebe Gott. Was hat Jesus getan? Er kam auf diese Welt in Niedrigkeit, in Demut, in Bescheidenheit. Dieser Feind, Stolz. Und hier schnell haben wir die Nase hoch. Ich werde nie vergessen, ich bin in St. Petersburg in Russland. Und da hat mich der Bruder rumgeführt, so die Stadt zu besichtigen. Und er hat gesagt, wir gucken auch noch was an. Das ist eine große Hundeschau. Also eine Hundeschau, jeder bringt so seinen Hund und so weiter. Und da verschiedene Hunde werden da, verschiedene Rassen vorgestellt. Und wir gehen hin. Und da passiert Folgendes. Da ist eine Frau, die hat so einen weißen, schönen Hund, mit einer Schleife sogar in die im Haar, im Fell oder wo auch immer. Und so weiter. Und geht zu dieser Show. Und dann sieht eine andere Frau, die auch so einen weißen Hund hat. Und sagt, zieh den Hund so an sich, das habe ich miterlebt. Da gehen wir nicht hin. Wir haben hier nichts zu suchen. Und die sind nicht zu dieser Show gegangen. Weil die andere Frau mit dem anderen Hund und mit einer Schleife sogar, mit roter Schleife sogar immer, zu der Show gegangen ist. Da gehen wir nicht hin. Also noch so laut gesagt und dreht sich um. Und der Hund wollte so gerne hin. Und der wäre bestimmt auch schön gewesen. Aber du siehst, das sind die Menschen. Stolz, stolz. Ein anderer Feind, was noch in uns drin steckt, ganz schnell, Unzufriedenheit. Unzufriedenheit. Der Luzifer war nicht zufrieden mit seinem Los dort im Himmel. Er wollte was Großes werden. Unzufriedenheit. Und viele Menschen ruinieren sich selbst durch Unzufriedenheit. Machen sich kaputt. Sie fangen an zu murren, zu schimpfen. Deutsche haben da hier eine Spezialität. Nörgeln. Nörgeln. Verstehst du? Das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts. Unzufriedenheit löst Rebellion aus. Unzufriedenheit ist eine Geisteshaltung vom Teufel übernommen. Und darauf kommt dann Respektlosigkeit und so weiter. Da kommen die ganzen Kriege und Spannungen aus der Unzufriedenheit heraus. Wo immer eine Person böse ist und so weiter, wenn du genau nachgehst, ist, sie war unzufrieden über irgendetwas. Ganze Spaltungen geschehen aus Unzufriedenheit. Also bei uns wird das nicht gepredigt, da suche ich mir eine andere Gemeinde. Ja. Und dann versucht man noch andere mit hineinzuziehen in diesen ganzen Wirrwarr. Ein weiterer Feind der wahren Feinde ist Bitterkeit. Bitterkeit, auf dass man böse auf irgendjemand ist. Wenn jemand beneidet oder man beschuldigt jemanden und dann wird man bitter. Du wirst beschuldigt vielleicht. Und die Eva, und weißt du, diese Urgeschichte, da die ersten paar Kapitel der Bibel, in der Genesis, weißt du, da die Eva, ja, die Schlange ist schuld. Und der Adam, die Eva ist schuld. Und wir würden sagen, der Teufel ist auch schuld. Verstehst du? Immer die Schuld auf die anderen schieben. Erkenne deine wahren Feinde. Die Schlange, die Eva, der Adam. Ja, der hätte nicht essen sollen. Verstehst du, wäre alles gar nicht passiert. Aber der hat es nachgegeben, diese Nachgiebigkeit. Noch ein anderer Feind. Der Teufel brüllt nicht mehr. Er kommt so auf leise Sohlen als Engel des Lichts, 2. Korinther 11, Vers 14. Also ein Frommer. So, wir kommen mit frommen Vorschlägen. Geschwister, das könnt ihr so machen, das könnt ihr so machen, das könnt ihr so machen. Auch im Geistlichen mit Vorschlägen, Erneuerung. Das widerfahre dir nicht, Herr, hat Petrus gesagt, den Herrn korrigiert. Ein weiterer Feind, der noch in uns wuchert, ist Unentschlossenheit. Ich hörte eine Geschichte in Indien, als ich dort in Indien war, haben mir die Leute erzählt. Da war ein gläubiger Geschäftsmann in der Gemeinde, also in der Gemeinde von dem Pastor, der mir das erzählt hat. Der hat großen Erfolg gehabt und hat die Gemeinde vernachlässigt, kam nicht mehr in den Gottesdienst so regelmäßig. Und mit der Zeit kam er überhaupt nicht in den Gottesdienst und hat einfach die Gemeinde ausgeklammert, ist aber fromm geblieben. So, aber er kam nicht mehr im Gottesdienst. Und eines Tages beißt eine Schlange eines seiner drei Jungs. Also der Kleine wird gebissen von einer Schlange. Kommt der angerast zum Pastor. Pastor, bet für mein Kind. Und hör mal, was der Pastor gebetet hat. Das hat mir der Pastor erzählt. Oder der Älteste dort erzählt, wo das passiert ist. Der Älteste betete, Herr, ich danke dir, dass du diese Schlange gesandt hast. Verstehst du, ich danke dir, dass du diese Schlange gesandt hast, um dieses Kind zu beißen. Denn ich konnte diese Familie nie dazu bringen, überhaupt an dich zu denken. Aber was ich 6 Jahre nicht geschafft habe, hat diese Schlange mit einem einzigen Biss geschafft. Verstehst du? Ist das nicht großartig? Ist das nicht gewaltig? Und nun, da sie ihre Lektion jetzt gelernt haben, heile dieses Kind, Herr, und gewähre ihnen, dass sie niemals weitere Schlangen brauchen, um dich erinnert zu werden. Das hat man mal mir erzählt, haben sie dort unten erzählt. Also ich fand das ganz toll. So sollte man auch heute beten, wenn Leute Probleme haben, Krebs, krank ins Krankenhaus eingeliefert werden und so weiter. Herr, ich danke dir, dass es das so schnell geht. Plötzlich rufen sie, was weiß ich, vorher haben sie gar nicht dran gedacht, aber jetzt ganz schnell. Plötzlich denken sie an Gott. Unheilbare Krankheiten, Leid, Armut und so weiter und viele andere Übel. Die versuchen uns nur noch zu Gott bringen. Das ist eigentlich Gottes Plan. Und wir sollen das gar nicht so negativ sehen. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Deshalb sei nicht entmutigt, wenn Dinge passieren. Denn aufgrund unserer Entscheidung sind wir auf dem Weg und dienen dem Herrn und folgen dem Herrn, weil wir das bewusst wollen, nicht weil wir Angst haben vor irgendetwas. Kenne deine Feinde. Ganz arg wichtig. Und steh zu deinen Entscheidungen, was du getroffen hast. Und warte nicht, bis die Schlange da deinen Jungen beißt oder dein Mädel. Oder was Schlimmes passiert. Kenne deine inneren Feinde. Und jetzt möchte ich noch ganz schnell ein Thema noch ganz kurz behandeln. Diese inneren Feinde, diese unsichtbaren Feinde, diese Feinde, die in deinem Unterbewusstsein sich irgendwo festgesetzt haben. Der Innendienst ist so wichtig in der Gesellschaft, im Versicherungswesen, Bankwesen. Und auch in unserem geistlichen Leben ist der Innendienst so wichtig. Wahre Gesundheit fängt im Inneren an. Viele sind im Inneren krank, innerlich verletzt, innerlich erschüttert, innerlich nicht mehr zufrieden und glücklich. Die haben innerliche Spannungen. Das sind diese wahren Feinde, die da drin sitzen. Es gibt, also das ist, was ich sage und dazu stehe ich, es gibt keine Krankheiten, es gibt nur kranke Menschen. Es gibt für mich keine Krankheiten, egal was es ist. Krankheit ist nicht Krankheit. Aber es gibt kranke Menschen, kranke Herzen, kranken Geist, kranke Gemüter, kranke Persönlichkeiten. Wenn das Instrument verstimmt ist, kannst du keine Musik machen. Disharmonie ist da. Und die meisten Christen sind irgendwie verstimmt durch irgendwelche Vorgänge, was passiert ist. Und schau die Christenheit an, entmutigt durch irgendetwas, durcheinander, in sich selbst schwach, keine Stabilität, falsch gepolt in sich. Deshalb geistliche Erneuerung beginnt in mir drin. Geistliche Erneuerung beginnt in mir drin, nicht woanders. Ich muss nicht anderen Leuten
predigen, Erweckung oder Bekehrung oder das. Ich muss erweckt werden. Ich muss bekehrt werden. Die innere Unsicherheit, die innere Angst sind die schlimmsten Feinde. Der innere Zweifel ist die größte Verzweiflung. Wenn du innen drin zweifelst, äußerlich kannst du happy sein und glücklich sein. Die schlimmsten Schmerzen sind die inneren Schmerzen, Brüder und Schwestern. Viele haben sich innerlich aufgegeben. Einfach, die sind noch da, die leben noch, singen noch mit, aber sie haben aufgehört, geistlich zu existieren. Wir bestehen aus Erfahrungen, Erlebnissen und Erkenntnissen, aber wir machen keine mehr. Wir haben uns aufgegeben. Die inneren Bedenken, die inneren Risse und die inneren Zerrissenheit. Mahatma Gandhi hat etwas gesagt. Schade, dass er kein Christ gewesen ist. Die einzigen wirklichen Teufel in dieser Welt sind jene, die in unserem Herzen herumlaufen. Hier muss die Schlacht geschlagen werden. Die einzigen Teufel, die herumlaufen, sind die Teufel, die in unserem Herzen sind. Wie gesund sind wir innerlich, Brüder und Schwestern? Weißt du, wie ist das Bild Gottes in uns? Kenne ich den Heiland? Liebe ich den Heiland? Bin ich mit ihm verbunden? Habe ich das Wohlgefallen Gottes in meinem Leben? Ich muss irgendwie niemand imponieren. Es reicht, wenn ich Gott vor Gott stehe und Gott imponiere und der Heiland sagt, das ist mein Sohn, meine Tochter, die mir gefällt. Lebst du angstfrei oder bist du innerlich versklavt? Der Heilige Geist will uns helfen, unsere Schwachheit zu überwinden. Und ein paar Gedanken ganz schnell und dann bin ich fertig. Lebe unter Gott. Und die Bibel sagt, und er ordnet dich Gott. Und dann erst widerstehe dem Teufel. Nur dann, wenn du unter Gott lebst, kannst du die Gebote halten. Gib Gott recht. Nimm alles aus seiner Hand. Sag, dein Wille geschehe, Herr. Lebe im Licht Gottes. Und dann werden sich die inneren Kräfte aktivieren. Diese Selbstheilungskräfte, wird alles von selbst laufen. Da wirst du nicht mehr groß dich anstrengen müssen und fromme religiöse Klimmzüge machen. Der Heilige Geist gibt dir heute die Staatshilfe. Ich habe eine ganze Menge von diesen inneren Feinden, deinen wahren, wirklichen Feinden gesprochen. Aber jetzt musst du ein Unkraut, Wurzel nach der anderen in deiner Seele, in deinem Leben entfernen. Erkenne deine wahren Feinde, deine inneren Feinde. Und dann wird der Heilige Geist dir zeigen, wer der richtige Doktor ist, nämlich Jesus Christus, der innere Arzt, wer dein Professor ist, der Heilige Geist, er wird euch in aller Wahrheit lehren. Und er ist der wahre Prophet, Priester, König und Prophet ist Jesus Christus. Plötzlich merkst du, das alles, was ich brauche, ist in mir. Ich muss nicht woanders suchen. Die Salbung ist es, die euch das alles lehrt. Und das ist, was wir brauchen. Vater, ich danke dir. Für Jesus, ich danke dir für den Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du uns die Feinde zeigst, dass du auch den Löwen zeigst, wo er brüllt, auch den Löwen, der schweigt, der still ist, der sich an uns heranpirscht und versucht, uns zu Fall zu bringen. Vater, ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest für die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, was uns frei macht. Herr Jesus, wir wollen nicht irgendwelchen Phantomen nachrennen und suchen unser Heil in Dingen, die nichts bringen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns führst, dass du uns leitest, dass du uns aufklärst und du hast uns den Weg zum Leben gezeigt. Es geht über Kreuz zur Krone. Halleluja. Amen.